Heilig, 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 ich will dich sehen. Amen. Ich kann es auch gerne wieder niedersetzen. Wir predigen ja durch den Römerbrief miteinander und der Ton im Römerbrief, der ändert sich. Ab Kapitel 12 wird viel darüber geredet, wie das Leben im Evangelium ganz konkret aussieht. Und alle 11 Kapitel bisher sind die Grundlage und der Treibstoff dafür, für dieses neue Leben. Was auch immer da folgt, wir sind schon ganz gespannt, was da jetzt folgt, wenn ich auf diesen Knopf drücke. Drückt ihr mal für mich, ja, ist eingeschaltet, ganz brav. Drückt ihr mal für mich auf den Knopf. Ach so. Was auch immer da jetzt folgt. Der Grund dafür ist Gottes Erbarmen. Römerbrief Kapitel 12, Vers 1. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch hat. Bevor wir Gott was geben, gibt immer Gott zuerst uns etwas. Seine Liebe, seinen Sohn, seinen Geist. Er adoptiert uns in seine Familie. Danke. Und er nimmt uns in das Volk Gottes auf. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Und dieses große Erbarmen wird 11 lange Kapitel ausführlich beschrieben. Das herrliche Evangelium, die gute Nachricht, die ist die, Gott rettet uns durch Jesus. Obwohl wir das alle nicht verdient haben. Durch das Opfer von Jesus am Kreuz befreit uns Gott von Sünde, von Schuld, vom Tod, vom Gesetz, von Verdammnis, von Verderben, von der Vergänglichkeit. Nichts kann dich jemals von Gottes Liebe trennen, weil du zu Jesus gehörst. Und durch Jesus gehörst du auch zu Gottes Volk, zu seinem Ölbaum. Abraham ist unser aller Vater, Kapitel 4, Vers 16. Die Heiligen Schriften gelten auch für uns und auch die Verheißungen. Kein Wunder, dass wir uns nach diesen 11 langen Kapiteln langsam aber sicher fragen, und wie können wir diesen tollen Gott anbeten? Wie können wir ihn verehren, so wie er es haben möchte? Wie können wir als Gottesvolk jetzt diesen Gott anbeten? Und ich finde, es wäre viel besser, wir wären damals zu der damaligen Zeit, da hat man nicht so Abschnitte hergenommen, sondern die haben den ganzen Brief vorgelesen. Und das wäre das Beste für uns jetzt auch in den kommenden Predigten, also alle, die jetzt predigen in den kommenden Wochen. Bitte vergesst es nicht. Das Evangelium ist die Grundlage für das, was wir jetzt besprechen. Die 11 Kapitel sind viel länger wie die anderen Kapitel, die jetzt noch folgen. Der Grund und der Treibstoff ist viel wichtiger, wie das, was jetzt noch kommt. Ist aber auch sehr wichtig. Also wie beten wir als Gottesvolk jetzt diesen Gott an? Vers 1. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Lebendige Opfer, das heißt, mein ganzes Leben gehört Gott. Ich lebe für Gott. Warum? Wegen Gottes Erbarmen. Was will er von mir, ganz konkret? Mein ganzes Leben. Gott interessiert sich für dein ganzes Leben. Es geht nicht um stundenweise Gottes Liebe. Es ist keine Beziehung auf Zeit. Es ist keine Liste, die du abhakst. Keine Stunden, die du absitzt. Gott will alles. Gottesdienst ist nicht nur, wenn wir da jetzt gemeinsam beten und die Bibel lesen und so laut wir können zur Ehre Gottes singen. Gottesdienst ist auch, wenn du am Nachmittag in der Hängematte liegst, wohl beim Regen ist das gar nicht so gemütlich, oder das Geschirr wegräumst, in der Frühmorgen im Bus fährst oder in der Arbeit ein Formular ausfüllst. Gott will alles. Und wie kriegt er alles von mir? Wie werden wir zu diesen lebendigen Opfern? Durch neues Denken, Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Lasst euch vielmehr von Gott umwandeln durch die Erneuerung eures ganzen Denkens. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht und wisst, was gut und gottgefällig und vollkommen ist. Wir brauchen Verwandlung, steht da, Transformation. Wir brauchen Verwandlung weg von unseren egoistischen Maßstäben, die diese Welt prägen, hin zu einem Leben für Gott. Wie passiert das? Werdet verwandelt, steht da. Dieses Wort, das kommt im Neuen Testament noch dreimal vor. Einmal bei der Verklärung, am Berg der Verklärung, wo man sieht, wie Jesus wirklich ist. Und dann steht es auch noch in 2. Korinther 3, Vers 18. Da steht, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Dabei werden wir selbst in das verwandelt, was wir sehen, und bekommen mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr, der Geist. Transformation fängt also von innen an, mit der Erneuerung des Denkens, aber sie kommt von außen, sie kommt von Gott. Diese Verwandlung ist natürlich ein langer Prozess. Diese Verwandlung macht dabei immer sichtbarer, was wir jetzt schon sind. Unser Zustand nähert sich immer mehr unserem Stand vor Gott an. Und diese Verwandlung beginnt mit dem Denken, das neu gemacht wird. In Sprüche 4, 23 steht, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Oder in einer anderen Übersetzung, die das ein bisschen klarer macht, was mit Herz eigentlich gemeint ist, steht, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Sehe einen Gedanken, ernte eine Tat. Sehe eine Tat, ernte eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter und ein Leben als lebendiges, gottgefälliges, heiliges Opfer. Durch die Verwandlung deines Denkens, da fängt das an. Jetzt, was formt und was prägt denn mein Herz? Mein Herz ist, mein Denken und mein Wollen sind dauernd allen möglichen Einflüssen ausgesetzt. Ich habe mal versucht, das darzustellen. Und systematisch, das werden wir jetzt nicht durchgehen natürlich, gell? Aber was ich denke und erfahre, das kommt aus der Kultur, aus der Kunst, aus den Medien, aus Schule und Politik, von den Philosophen und dem Klerus und den Wissenschaftlern, aus Sprache, aus Tradition und Familie. Ich bin dauernd allen möglichen Gedanken ausgesetzt. Und woher kommt jetzt was Neues von außen rein, das mein Denken neu prägt und nicht nach den Maßstäben dieser Welt geschieht? Man könnte das auch so darstellen. Dauernd sind diese ganzen Einflüsse da. Wie wird das Denken jetzt erneuert? Woher kommen neue Gedanken? Regelmäßig, klar, einleuchtend. Und so, dass meine ganze Denkweise immer mehr geprägt und erneuert wird. Die kommt klarerweise aus der Offenbarung Gottes, durch sein Wort. Der Heilige Geist zeigt dir darin immer klarer Gottes Herrlichkeit am Kreuz. Und das verwandelt dich. So wie wir es vorhin gelesen haben, im 2. Korinther 3, Vers 18. Viele von uns können nicht aus, oder? Wir sind halt viele Stunden in der Arbeit oder im Auto. Aber was ist denn mit dem Rest deiner Zeit? Es liegt an dir, wie viel Raum du dem Wort Gottes gibst in deinem Leben. Je mehr ich Gottes Gedanken zu meinen Gedanken mache, werden meine Gedanken geprägt und ich denke dann schrittweise anders. Und das schauen wir jetzt an im Rest dieses Kapitels, wie das funktioniert. Aber wir werden da nur drüber fliegen. Das sind Sätze, über die man wahrscheinlich auch schon über jeden einzelnen Satz eine Stunde lang reden könnte. Aber das wird jetzt nicht so lang dauern. Also, wir fangen an mit Andersdenken über mich, die Verse 3 bis 8. Früher habe ich gedacht, dass ich das Zentrum des Universums bin. Heute denke ich das leider immer noch oft. Vielleicht geht es dir ähnlich. Ich brauche Gottes Hilfe, dass ich nicht mehr so hoch von mir denke. Und da steht in Vers 3, niemand soll sich über andere erheben und höher von sich denken, als es angemessen ist. Bleib bescheiden und such das rechte Maß. Durch den Glauben hat jeder von euch seinen besonderen Anteil an den Gnadengaben bekommen. Daran hat jeder den Maßstab, nach dem er sich einschätzen soll. Gott gibt mir meine Größe. Nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig. Früher habe ich gedacht, ich wäre ein Einzelkämpfer, ein Einzeller oder ein einzelnes Olivenblatt, das irgendwie herumschwirrt. Aber das stimmt nicht. Ich bin Teil eines Körpers, ein Teil des ganzen Olivenbaums. Verse 4 bis 5. Denkt an den menschlichen Leib. Er bildet ein lebendiges Ganzes und hat doch viele Teile. Und jeder Teil hat seine besondere Funktion. So ist es auch mit uns. Als Menschen, die zu Christus gehören, bilden wir alle ein unteilbares Ganzes. Aber als Einzelne stehen wir zueinander wie Teile mit einer besonderen Funktion. Christus macht mich mit vielen anderen eins. Ich bin nicht allein. Früher habe ich gedacht, meine Begabungen sind dazu da, dass ich reich und berühmt werde. Aber das stimmt nicht, auch wenn der Gedanke an meinem Ego kratzt. Der Heilige Geist hat mir meine Gaben für euch, für die Gemeinde gegeben. Die Verse 6 bis 8. Hallo. Wir haben ganz verschiedene Gaben, so wie Gott sie uns in seiner Gnade zugeteilt hat. Einige sind befähigt, Weisungen für die Gemeinde von Gott zu empfangen. Was sie sagen, muss dem gemeinsamen Bekenntnis entsprechen. Andere sind befähigt, praktische Aufgaben in der Gemeinde zu übernehmen. Sie sollen sich treu diesen Aufgaben widmen. Wer die Gabe hat, als Lehrer die Gemeinde zu unterweisen, gebrauche sie. Wer die Gabe hat, andere zu ermahnen und zu ermutigen, nutze sie. Wer Bedürftige unterstützt, soll sich dabei nicht in Szene setzen. Wer in der Gemeinde eine Verantwortung übernimmt, soll mit Hingabe bei der Sache sein. Wer sich um Notleidende kümmert, soll es nicht mit saurer Miene tun. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass ich für andere nützlich bin. Ich bin nicht ungebraucht. Und so ist es bei jedem Christen, bei dir auch. Deswegen denke anders über dich. Nicht so hoch, wie es dir die Werbung einreden will, dass du all die Glitzerdinger wert bist, weil du ja schließlich der oder die Wichtigste bist. Das stimmt nicht. Denk anders über dich. Du bist kein Einzeller, sondern ein Teil von einem großen Ganzen. Wir alle haben von Gott verschiedene Gaben bekommen, Vers 6. Nicht jeder hat alle Gaben und nicht alle haben eine bestimmte Gabe, wie zum Beispiel die Gabe der Zungenrede. Denn, Vers 6, wir haben ganz verschiedene Gaben. Kennst du deine Gaben? Nein? Du bist wie jemand, der irgendwie eine Schatztruhe geschenkt hat, sie aber nicht aufmacht. Das wäre komisch. Der Heilige Geist hat dir deine Gaben extra für uns alle gegeben und du kennst sie nicht? Ja, dann geh schnell zu Horst und Ilse. Weil Horst und Ilse machen für unsere Gemeinde einen Kurs, der heißt Dienstkurs, wo man, wenn man gar keine Ahnung hat über seine Gaben, das herausfinden kann, was Gott in einen hineingelegt hat. Und er ist echt voll gut dazu. Setzt du deine Gaben ein? Es gibt Dinge, die jeder tut, ist eh klar, aber manche haben spezielle geistliche Gaben vom Heiligen Geist, zum Beispiel Prophetie, Dienst oder Geld hergeben. Steht ja da in dieser Liste auch als charismatische Gabe des Heiligen Geistes. Ich weiß nicht, ob ihr oft für diese Gabe betet. Stell dir doch vor, wie das wäre, wenn wir alle unsere Gaben einsetzen würden. Wie toll wird es in der Gemeinde sein. wenn du und wir alle das tun. Anders denken über mich und anders denken über uns. Das wäre jetzt das Nächste. Vielleicht könnt ihr hinten weiterdrücken. Früher habe ich gedacht, dass es unwichtige Menschen gibt, die egal sind. Jesus erinnert mir aber immer wieder, jeder Mensch ist wertvoll und geliebt. Und deswegen ist Liebe der richtige Umgang miteinander. Verse 9 bis 10, da steht, die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommender Weise. Das gilt für alle in der Gemeinde, nicht nur für die, die so klug sind wie du oder so fromm oder so reich oder so bleichhäutig wie du. Liebe zeigt sich konkret in Hilfe für Notleidende und in der Gastfreundschaft, Vers 13. Sorgt für alle in der Gemeinde, steht da, Vers 13. Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden und wetteifert in der Gastfreundschaft. Das griechische Wort für Gastfreundschaft heißt übrigens ganz wörtlich übersetzt Liebe für Ausländer. Viele von euch sind gastfreundlich, aber wir haben keinen Wettkampf in der Gemeinde laufen. Wettkampf in Gastfreundschaft. Ich sage euch jetzt, wollte eigentlich ein anderes Beispiel nehmen, aber ich sage euch jetzt, wer die Goldmedaille für Gastfreundschaft kriegt. Das ist unsere alte Gemeinde, die ganz kleine Gemeinde im Pinzgau, wo wir dabei waren. 3 Jahre lang waren wir da dabei. Und jetzt sage ich nur, warum die Goldmedaille kriegen. Die sind gestern 8 von denen in einem Bus zu uns gefahren, um uns zu besuchen. 3 Stunden fahrt man da. Wir haben das Essen mitgebracht, damit wir nicht keine Arbeit haben. Und den Kuchen und Geschenke. Und um 4 sind sie wieder heimgefahren. Also die kriegen von mir echt die Goldmedaille. Bei uns ist es vielleicht in der Gemeinde nicht ganz so. Ich gehe manchmal lieber alleine heim, essen und diene dann dem Götzen Ruhe. Aber Liebe zeigt sich konkret in Hilfe für Notleidende und in der Gastfreundschaft. Und die Liebe zeigt sich auch darin, dass ich gut über andere rede und mit ihnen richtig mitfühle. Verse 14 bis 15. Wünscht denen, die euch verfolgen, Gutes. Segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Das ist ganz schön konkret und herausfordernd, oder? Und wir schaffen das niemals aus uns allein, aus uns heraus. Wenn unser Herz kalt ist und wir nicht beten und Gottes Geist uns nicht antreibt, schaffen wir das nicht, passiert das nicht. Und deswegen steht da in 11 und 12, werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Dient in allem Christus, dem Herrn. Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung. Bleibt standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Hast du dich vielleicht in eine Art geistliche Pension zurückgezogen? Denkst du heimlich, ich habe Gott genug gedient. Jetzt sind mal andere dran. Ich darf da nicht so hinschauen, weil ihr denkt dann immer, ich meine euch konkret. Ich muss selber wissen, ob du gemeint bist. Aber wenn du hörst zum Beispiel, lade andere zum Essen ein, zu dir nach Hause, kümmere dich um Menschen in Not, gib jedem Ehre, gib jemandem Ehre, der vielleicht übersehen wird. Fallen dir dann spontan Leute ein, die du einladen könntest, denen du helfen könntest, die du irgendwie loben könntest, ermutigen? Dann tu es. Oder fällt dir niemand ein? Du kannst mit niemandem mitfühlen, weil du niemanden so richtig gut kennst. Ja, dann würde ich vorschlagen, geh heute nach dem Gottesdienst nicht sofort heim, sondern bleib da und lern uns ein bisschen kennen. Ungeheuchelte Bruderliebe nimmt sich wenigstens so viel Zeit, oder? Und geh in einen Hauskreis, zum Beispiel unser Hauskreis in Weißkirchen, der hat noch Platz für dich. Aber es gibt noch viele andere Hauskreise, die auch Platz haben für dich. Draußen im Gang hängt eine Liste von Hauskreisen. Ungeheuchelte Liebe. Man stell dir vor, wie toll das in der Gemeinde ist, wenn du und wir alle das tun. Anders denken über uns. Und der letzte Schritt ist anders denken über böse Menschen. Die Verse 17 bis 22. Früher habe ich gedacht, ich muss zurückschlagen, wenn mir jemand was Böses tut. Jetzt denke ich, Gewalt ist keine Lösung. Gewalt führt nur wieder zu Gewalt. Aber das sitzt sicher sehr, sehr tief in meinem Denken drin. Ich muss zurückschlagen. Das geht oft ganz automatisch bei mir. Aber Verse 17 bis 19. Wenn euch jemand Unrecht tut, dann zahlt es niemals mit gleicher Münze heim. Seid darauf bedacht, vor den Augen aller Menschen bestehen zu können. Soweit es möglich ist und auf euch ankommt, lebt mit allen in Frieden. Nehmt keine Rache, holt euch nicht selbst euer Recht, meine Lieben, sondern überlasst das Gericht Gott. Er sagt ja in den Heiligen Schriften, ich bin der Rächer, ich habe mir das Gericht vorbehalten, ich selbst werde vergelten. Ich hoffe stark, dass heute hier keine Feinde sitzen. Wenn aber doch, versöhnt euch, bevor Gott so eingreift, wie er es da sagt. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Entweder indem er selbst das Gericht auf sich nimmt, das hat er am Kreuz getan und du kannst es bei ihm abladen. Oder indem du es trägst, weil du zu stolz warst, deine Bosheit zu Jesus zu bringen und ihm zu danken, dass er dafür am Kreuz gestorben ist und bezahlt hat. Und ihn zu bitten, dir zu vergeben und als dein Herr und Gott in dein Leben zu kommen. Gott wird eines Tages für Gerechtigkeit sorgen. Gut, aber wenn wir uns nicht selber rächen und auch kein Friede möglich ist, was dann? Ja, dann Vers 20. Handelt vielmehr nach dem Wort, wenn dein Feind hungrig ist, dann gib ihm zu essen und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Dann wird es ihm bald leid tun, dein Feind zu sein. Das ist nicht unsere christliche Rache, dass wir jemanden, der uns blöd kommt, nur extra freundlich das Messer reindrehen oder so. Habe ich früher immer gedacht. Jeder Mensch ist wertvoll, sogar die Bösen. Auf der Gemeindefreizeit letzte Woche, wo wir als Familie dabei waren, da war auch ein Ehepaar, das sich seit vielen Jahren in Jordanien als lebendige Opfer diesem Herrn hingibt, in Jordanien. Und zurzeit kümmert sich diese kleine Gemeinde in Amman, die ist kleiner als unsere Gemeinde, kümmert sich um hunderte Flüchtlinge. Unter Tränen haben die uns gebeten. Betet bitte für die Leiter des Islamischen Staates, dass sie sich zu Jesus bekehren. Da habe ich nichts gemerkt von Hass. Vers 21. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern überwinde es durch das Gute. Stell dir vor, wie toll diese Gemeinde wäre. Wie toll diese Gemeinde, wie toll das in der Gemeinde wird, wenn du und wir alle das tun. Was du denkst, das prägt, was du tust. Wo ist es für dich konkret dran, jetzt umzudenken? Viele glauben, dass die zweitlängste Entfernung im Universum ist die vom Kopf ins Herz. So, das ist so weit, wie die Erde vom Mond entfernt ist. Und dann sagen sie sowas wie, ich glaube es im Kopf, aber nicht im Herz. Und dann sagen sie, die längste Entfernung ist vom Herz in die Hand, so weit wie die Erde von der Sonne entfernt ist. Aber das ist alles Quatsch. Wenn du etwas wirklich verstanden hast und es wirklich glaubst, dann wirst du es auch tun. Und wenn du es nicht tust, dann glaubst du es nicht wirklich. Du glaubst vielleicht, dass alle Menschen wertvoll sind, aber du zeigst doch manchen Verachtung, weil du ja so studiert bist und so gescheit. glaubst nicht wirklich, dass alle Menschen gleich sind, gleich wertvoll. Du sagst vielleicht, dass es wichtig ist, dem Herrn zu dienen, aber heimlich denkst du, dass es noch wichtiger ist, sich selbst zu lieben. Und deswegen kannst du jetzt leider nicht deine Gaben herausfinden und oder deine Gaben einsetzen. Du glaubst nicht wirklich, dass es so wichtig ist, dem Herrn zu dienen. Und deswegen tust du es auch nicht. Du sagst vielleicht, wie wichtig dir die Bibel ist, aber du liest sie ja fast nie. Und wenn, dann nur oberflächlich. Und du hast auch nie daran gedacht, sie einmal gründlich zu studieren oder das Verständnis manchmal erst nach langer, harter Kopfarbeit kommt, dass du Teile davon sogar auswendig lernen könntest. Du glaubst nicht wirklich daran, dass die Bibel für dich dein Lebenselixier ist, dass du Gott immer noch mehr kennenlernen kannst, weil er unendlich ist. Dir reicht's schon. Deswegen handelst du auch nicht. Was du tust, zeigt mir, was du denkst und glaubst. Jesus hat gesagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Matthäus 7, Vers 20. Aber ich will dich nicht fertig machen. Und Jesus tut es auch nicht natürlich. Lebendige Opfer. Jesus fordert es nicht von dir, ohne dir dabei zu helfen. Er ist kein Aztekengott, der dir das Herz beim lebendigen Leib rausreißt und du stirbst einfach dabei. Im Gegenteil, Jesus ist ein Gott, der sein eigenes Herz rausreißt, damit du lebst. Vergiss es nicht. Zuerst kommen die 11 Kapitel im Römerbrief darüber, was Gott tut über das Evangelium. Und dann erst kommen die konkreten Anwendungen im Leben. Deswegen lass dich verwandeln. Gib Jesus jetzt dein Herz, alles, alle kranken Flecken, alle toten Flecken und lass ihn den Herrn über dein Leben sein. Bitte ihn um Vergebung für das, wo du wirklich Vergebung brauchst. Und Jesus verwandelt dann dein Herz von innen und gibt dir ein ganz neues Leben, Leben im Überfluss, für immer. Diese Verwandlung hat C.S. Lewis super beschrieben. Dieser englische Literaturwissenschaftler hat einige sehr berühmte Kinderbücher geschrieben, diese Narnia-Bücher. Und in dem Buch Die Reise mit der Morgenröte oder früher hat es auch geheißen Ein Schiff aus Narnia, da gibt es einen Buben namens Eustachius Knilch. Und durch seine Gier verwandelt er sich in einen Drachen. Aber er merkt bald, dass es schrecklich ist, ein Drache zu sein. Endlich begegnet er dem Löwen Aslan, der ihn zu einer Quelle bringt, in der er sich baden soll, aber bitte ohne deine Drachenhaut. Dreimal versucht Eustachius, sich selbst auszuziehen, die Drachenhaut, und dreimal schafft er es nicht. Dann sagte der Löwe, ich werde dich ausziehen müssen. Ich hatte ziemliche Angst vor seinen Tatzen, das kann ich dir sagen, aber ich war inzwischen völlig verzweifelt. Deshalb legte ich mich einfach flach auf den Rücken und ließ ihn machen. Der erste Riss war so tief, dass ich dachte, er ginge bis ins Herz. Und als er begann, mir die Haut abzuziehen, da schmerzte es schlimmer als alles, was ich jemals gespürt habe. Ich konnte es nur deshalb aushalten, weil es sich so gut anfühlte, als das Zeug abging. Weißt du, es ist so, wie wenn man bei einer Wunde den Schorf abreißt. Es tut weh wie verrückt, aber es ist schön, wenn man sieht, wie er abgeht. Also zog er das schreckliche Zeug einfach ab und da lag es auf dem Gras. Nur war diese Haut sehr viel dicker und dunkler und warziger als die vorherigen. Und ich war so glatt und so weich wie eine geschälte Rute und viel kleiner als vorher. Dann packte er mich und warf mich ins Wasser. Es brannte wie die Hölle, aber nur für einen Augenblick. Dann wurde es ganz herrlich. Ich hatte mich wieder in einen Jungen verwandelt. Diese erlösenden Klauen des Löwen, die dringen, die gehen bis in dein Herz hinein und verändern. Wir können das nicht selbst. Wir brauchen den Herrn in seiner Gnade und in seiner Kraft, um unser Herz zu verändern. Und dafür gebührt ihm unendliches Lob. dass er es wirklich tut. Der Herr Jesus erreicht durch seinen Heiligen Geist das schwarze Loch in deinem Herzen und verändert es. Deine Angst, deine Sucht nach Geld. Der Herr Jesus erreicht das alles und verändert es. Er arbeitet an dir. Und dann kommt aus deinem neuen Denken auch ein neues Leben heraus. Langsam, mit Rückfällen, aber so unaufhaltsam wie das Erbarmen Gottes. Gib Gott dein ganzes Leben. Gib deine Gaben der Gemeinde. Und gib deine Liebe allen. Beten wir miteinander. Wir nehmen uns eine Minute Zeit, wo du überlegen kannst, wie du jetzt darauf reagieren möchtest. Und ich bete dann nach dieser Zeit der Stille. Vater im Himmel, wir staunen, dass unser ganzes Leben für dich ein Gottesdienst sein soll. Dass das dein Ziel ist und dass du alles tust, damit es auch wahr wird. Herr Jesus, wir loben dich dafür, dass du für deine Feinde gestorben bist, dass du nicht unseren Hass mit Hass beantwortest, sondern mit Liebe. Und dass du dastehst mit offenen Armen für jede und für jeden von uns. Herr, und wir bekennen dir jetzt unsere Schuld. Wir bekennen dir, dass wir so falsch denken in so vielen Bereichen. Da dreht sich alles nur um uns selbst. Oder das, was vielleicht die anderen denken, weil es um unseren Ruf geht. Verwandle du uns. Herr, zeig uns immer mehr deine Herrlichkeit. Und verwandle du uns immer mehr von innen her. Und hilf uns jetzt, das zu leben, was wir erkannt haben von dir als richtig. Jesus, wir loben dich dafür, dass du der Einzige bist, der wirkliche Herzenveränderung schenkt, der das macht. Ja, deine Kraft reicht bis in unsere tiefsten Winkel. Und du änderst, du arbeitest an uns. Und dafür gebührt dir alles Lob. Amen.